Es tut sehr gut, euch alle hier zu sehen, dass wir so in einer großen Gruppe hier sein dürfen. In den letzten Monaten waren wir ja schon sehr stark eingeschränkt. Nun hat sich die Lage etwas verbessert und wir dürfen wieder mit 100 Personen Gottesdienst feiern. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich diese Woche richtig gefreut, so wie ein kleines Kind. Klar, wir haben weiterhin Einschränkungen und trotzdem dürfen wir mit 100 Personen den Gottesdienst feiern und intensive Gemeinschaft zelebrieren. Und deshalb habe ich mich heute für das Thema zur Gemeinschaft berufen entschieden. Ich weiß nicht, wer letzte Woche auch das Champions League-Finale geschaut hat. Ich habe einen Teil davon gesehen. Und es hat mir richtig gut getan, wieder mal ein Fußballspiel zu sehen, wo richtig viele Zuschauer im Stadion sind. Klar, das Stadion war nicht voll, aber trotzdem haben die Fans im Stadion richtig Stimmung gemacht. Mir ist da nochmal ganz neu bewusst geworden, wie wichtig die Gemeinschaft für uns Menschen überhaupt ist. Wenn ich über das Thema Gemeinschaft nachdenke, kommt mir als erstes die Frage, was Gemeinschaft überhaupt ist. Ab wann haben wir überhaupt Gemeinschaft? Dann, wenn einige Menschen per Zufall in einem Raum sind? Ich denke nicht, dass einfach eine Gruppe von Menschen, die zufällig da sind, eine wirkliche Gemeinschaft bilden. Und das wird auch klar, wenn wir im Internet nach einer Definition für den Begriff Gemeinschaft suchen. Ich habe euch zwei verschiedene Definitionen mitgebracht zum Thema Gemeinschaft. Das Zusammensein oder Leben in gegenseitiger Verbundenheit. Oder die zweite Definition, eine Gruppe von Personen, die durch gemeinsame Anschauung untereinander verbunden sind. Zusammengefasst könnte man auch sagen, dass es um eine echte und tiefe Verbundenheit geht, bei der man ein gemeinsames Ziel vor Augen hat. Wenn wir nun einen Blick einmal in die Bibel werfen, sehen wir, dass Gott die engste und tiefste Gemeinschaft, die Menschen oder die zwei Menschen haben können, Ehe nennt. In der Ehe teilt man die intensivste geistliche und körperliche Gemeinschaft, die Menschen untereinander erleben können. Und genau diese so enge Gemeinschaft überträgt Paulus auf Christus und die Gemeinde. Das lesen wir in Epheser 5, 30 bis 32. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort jedoch auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ich finde das echt krass. Also diese so intensive Gemeinschaft der Ehe deutet Paulus auf die Beziehung von uns als Gemeinde mit Jesus. Wir dürfen als Gemeinde also in eine sehr tiefe Gemeinschaft mit Gott eintauchen. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir untereinander eine intensive Gemeinschaft erleben dürfen. An dieser Stelle stellt sich mir die Frage, wie denn die Gemeinschaft in der Gemeinde, also unter den Gläubigen, aber auch zu Gott sichtbar wird. Um diese Frage zu vertiefen, habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Ich möchte gleich mit dem ersten starten. Wenn wir die Homepage der FEG Thayingen aufrufen, finden wir unter dem Punkt, wer wir sind, Folgendes. Wir wollen als Gemeinde Jesus Christus im Zentrum haben, weil im Zentrum der ganzen biblischen Botschaft und des Evangeliums Jesus Christus steht. Durch seine Erlösungstat am Kreuz ist der Sohn Gottes zum Retter aller Menschen geworden. Unser Ziel als Gemeinde ist es also, Jesus im Zentrum unserer Gemeinschaft zu haben. Dadurch wird diese innige und tiefe Gemeinschaft in der Gemeinde erst wirklich sichtbar. Doch oft geschieht es, dass wir bewusst oder vielleicht unbewusst Christus aus dem Zentrum entfernen. Um euch das ein wenig zu verdeutlichen, möchte ich euch in eine Geschichte aus Johannes 8 mitnehmen. Jesus kam schon früh am Morgen in den Tempel und viele Menschen waren dort zusammengekommen, um von Jesus zu hören und Neues von ihm zu lernen. Und plötzlich gab es einen Tumult. Einige Schriftgelehrte zerrten eine Frau mit sich und stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Rabbi, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt. Im Gesetz Mose heißt es, dass sie gesteinigt werden soll. Was sagst du dazu? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute rundherum am Tuscheln waren, sich austauschten und sich über eine Meinung über diese Frau bildeten. Einige hatten wahrscheinlich schon einen solchen Stein in der Hand, um direkt loszulegen. Was war geschehen? Im Zentrum des Geschehens steht diese Frau, die Ehebruch begangen hat. Jeder rundherum fällt sein Urteil über diese Frau und die Schriftgelehrten wollen nur noch die Bestätigung von Jesus, damit sie direkt mit der Steinigung loslegen können. Es ist immer der andere schuld. Diese Reaktion zeigt der Mensch seit dem Sündenfall. Wir müssen uns nur noch ein Urteil über den Schuldigen bilden. Und schon fliegen diese Steine. Ich denke, das geschieht in unserem Leben auch immer wieder. Wir erleben Situationen in der Familie, im Freundeskreis oder auch in der Gemeinde, in denen etwas schiefläuft oder wir mitbekommen, dass etwas Falsches getan wurde. Und schon geht's mit dem Tratschen und der Urteilsbildung los. Hey, hast du schon gehört? Weißt du, was der und der getan hat? Oder wer ist schuld? Wir sammeln Informationen und denken, dass es uns mit diesen Informationen besser geht. Doch diese Informationen dienen am Schluss nur dazu, dass du entscheiden kannst, auf wen du diesen Stein wirfst. Wer hat Schuld? Wer ist unschuldig? Wer ist der Böse? Wer ist der Liebe? Die Folge ist, dass du etwas machst. Ohne es zu wollen, nimmst du das Kreuz aus dem Zentrum und stellst deinen Nächsten ins Zentrum des Geschehens. Das kannst du in deiner Familie machen, in deinem Hauskreis, in deinem Freundeskreis oder auch hier in der Gemeinde. Wer ist schuld? Den Stein, den du innerlich schon bereithältst, ist das, was menschlich beginnt, aber teuflisch endet. Ich möchte euch nun erklären, wie Christus im Zentrum deines Lebens und im Zentrum der Gemeinde bleiben kann. Und dazu schauen wir uns die Reaktion von Jesus in dieser Situation mit der Ehebrecherin an. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Ich möchte hier eine ganz kleine Randbemerkung machen. Man könnte den Eindruck bekommen, dass die Sünde hier völlig verharmlost wird, so nach dem Motto, ja, Gott vergibt uns schon. Aber das ist nicht das, was Jesus mit uns vorhat. In den folgenden Versen lesen wir, dass Jesus dieser Frau zwar vergibt, aber ihr gleichzeitig sagt, sündige nicht mehr. Jesus bringt zwei Sachen zusammen, die wir nicht zusammenbringen. Er zeigt klar auf, was Sünde ist, reicht uns aber gleichzeitig die Hand und vergibt uns. Nun zur eigentlichen Frage zurück. Wie bleibt Jesus das Zentrum deines Lebens und das Zentrum der Gemeinde? Mich fasziniert diese Stelle sehr, denn es gelingt Jesus hier, diesen Blickwinkel um 180 Grad zu drehen. Die Schriftgelehrten stellten die Frau ins Zentrum des Geschehens. Doch Jesus rückt die Sünde des Einzelnen an diese Stelle. Jesus zeigt den Schriftgelehrten, die noch so überheblich diese Sünderin ins Zentrum stellen, dass sie eigentlich nicht besser sind als diese Frau. Erinnern wir uns doch daran, was Jesus über den Ehebruch in der Bergpredigt gesagt hat. Wenn eine andere Person begehrlich anblickt, hat Ehebruch begangen. Einer nach dem anderen geht weg und denkt sich, puh, da kann ich nicht mithalten. Und das hat auch einen Grund. Es gibt keinen Mensch, der unschuldig ist. Jeder Mensch ist sündig. Ich bin schuldig vor Gott und du bist schuldig vor Gott. So unterschiedlich wir auch hier in der Gemeinde sind, Jesus zeigt uns eindrücklich, dass wir alle vor Gott schuldig sind und die Erlösung von ihm dringend benötigen. Wir müssen nicht unseren Ehepartner, unsere Kinder oder vielleicht für die Kinder unsere Eltern ins Zentrum der Anklage stellen und auch nicht unsere Glaubensgeschwister in der Gemeinde, denn das zerstört definitiv die Gemeinschaft. Jesus sagt, lass mich das Zentrum sein. Jesus kannst du ins Zentrum stellen, indem du ihm deine Fehler bekennst und zum Kreuz kommst. In diesem Moment wirst du merken, dass deine Blickrichtung sich völlig verändert. Die Vergebung, die du persönlich erfährst von Jesus und empfängst, rückt ins Zentrum und die anderen Menschen rücken an den Rand des Geschehens. Und so können wir gemeinsam als Sünder zum Kreuz kommen und sagen, Herr Jesus, ich habe gesündigt. Nicht mein Ehepartner ist schuld, sondern ich habe Angst um meine Ehe. Ich bin vielleicht verletzt worden von meinem Ehepartner. Ich bin derjenige, der Vergebung braucht. Wir kommen so von dieser Anklage weg und Gott schenkt uns eine völlig neue Blickrichtung. Nicht mehr der andere steht im Mittelpunkt, sondern Jesus. Erinnert ihr euch an die eine Definition, die ich euch vorhin über die Gemeinschaft gegeben habe? Eine Gruppe von Personen, die gemeinsame Anschauung untereinander verbunden sind. Die Tatsache, dass wir alle Erlösung durch Jesus Christus benötigen und er uns vergibt, stärkt unsere Gemeinschaft enorm. Wir sollen nicht mehr aus dem menschlichen Herz anklagen, sondern Jesus ins Zentrum stellen. Deine Aufgabe ist es, mit all deinem Ballast ans Kreuz zu kommen und nicht den Ballast deines Nächsten ins Zentrum zu stellen. Das bringt mich direkt zu meinem nächsten Punkt. In Römer 15, Vers 7 heißt es, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Gemeinschaft bedeutet nicht, dass wir immer derselben Meinung sein müssen. Es bedeutet nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen. sondern es bedeutet, dass wir unsere Glaubensgeschwister, unseren Ehepartner so annehmen sollen, wie Christus die Gemeinde angenommen hat. Wie hat Christus uns denn angenommen? Hat Christus uns angenommen, weil wir keine Fehler machen? Hat Christus uns angenommen, weil wir gute Leistungen gebracht haben? Oder hat Christus uns einfach angenommen, weil wir so perfekt sind? Nein, ganz im Gegenteil. In Römer 5, Vers 8 lesen wir: Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Christus hat uns angenommen, als wir noch Sünder waren. Jesus kam auf diese Welt und starb für uns, nicht weil wir so gut sind oder weil wir es verdient hätten. Nein, er kam aus reiner Gnade. Er hat sich uns angenommen, als wir unwürdig waren, als wir es nicht verdient hatten. Was ist mit uns? Genauso wie Jesus dich angenommen hat, als du unwürdig und voller Sünde warst, genauso sollst du deine Geschwister, deine Glaubensgeschwister annehmen. Ich möchte uns auf den harten Boden der Realität mitnehmen. Es gibt keine perfekten Menschen. Es gibt keine perfekten Vorbilder. Rick Warren, ein Pastor aus einer großen amerikanischen Gemeinde, hat einmal gesagt: Such dir nur Vorbilder, die bereits gestorben sind, denn sie können dich nicht mehr enttäuschen. Unser Wunsch ist vielleicht eine perfekte Familie oder eine perfekte Gemeinde, aber das entspricht nicht der Realität. Ich möchte noch ein anderes Zitat bringen. Wenn du die perfekte Gemeinde gefunden hast, ist sie spätestens dann, wenn du dabei bist, nicht mehr perfekt. Es gibt nicht diese eine perfekte Gemeinde. Du wirst immer wieder enttäuscht und du wirst andere enttäuschen. Das Entscheidende ist also nicht, dass wir perfekt sind, sondern dass wir oder wie wir miteinander umgehen. Und genau da hinein spricht Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Jesus hat Sünder angenommen. Mein Wunsch ist, dass wir das immer mehr verstehen dürfen, auch ich, und in diesem Punkt immer mehr so handeln dürfen wie Jesus, indem wir unsere Geschwister in dem Wissen annehmen, dass sie noch sündigen. Oder anders gesagt, indem wir einander ohne Bedingungen annehmen. Wenn wir das nun erkannt haben, dass wir alle sündig sind und dass wir alle die Erlösung von Jesus benötigen und wir so einander annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat, dann eint das unsere Gemeinschaft. Diese einheitliche Gemeinschaft wird am deutlichsten durch das gemeinsame Feiern des Abendmahls ersichtlich. Dazu möchte ich euch gleich 1. Korinther 10, 16 und 17 vorlesen. Haben wir durch den Abendmahlkelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir in Stücke brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot, und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Das Abendmahl eint unsere Gemeinschaft. Wir benötigen immer wieder die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, und diese erreicht ihren Höhepunkt im Leiden und Sterben von Jesus Christus. Wir trinken aus dem Kelch, das bedeutet, dass wir alle Anteil an dem vergossenen Blut Christi haben. Wir essen alle von dem Brot, deshalb sind wir ein Leib. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, bekennen wir gemeinsam, dass wir das Opfer von Jesus in unserem Alltag immer wieder benötigen. Unsere Gemeinschaft ist nie tiefer, als wenn wir gemeinsam unsere Bedürftigkeit nach diesem vollbrachten Opfer Christi bekennen. Und genau das geschieht im Abendmahl. Und deshalb wollen wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und somit unserer tiefsten Gemeinschaft als Geschwister Ausdruck verleihen. Wir haben in dieser Predigt gesehen, dass Gott der Gemeinde eine tiefe und innige Gemeinschaft versprochen hat. Diese Gemeinschaft wird sichtbar, wenn wir erkennen, dass wir sündig sind und dringend diese Erlösung benötigen. Wenn wir das verstanden haben, nehmen wir einander an, wie Christus uns angenommen hat. Wir stellen Jesus ins Zentrum des Geschehens und nicht mehr unseren Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Glaubensgeschwister, für die wir vielleicht schon diesen Stein in der Hand haben. Vielleicht hast du in dem Verlauf der Predigt gemerkt, dass es in deinem Leben Situationen gibt, in denen du einen solchen Stein in der Hand hast, um ihn auf jemanden zu schmeißen oder einmal hattest. Ihr habt sicherlich schon bemerkt, auf allen euren Stühlen lagen solche Steine. Und wir werden es nun so machen, wir werden gleich noch ein Lied von unserer Band hören und singen. Und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, als persönliche, innerliche Vorbereitung auf dieses gemeinschaftliche Abendmahl, diesen Stein nach vorne zu bringen. Ich habe hier auf den Seiten zwei Papiere, wo ein Kreuz aufgedruckt ist. Und du kannst damit einfach symbolisch zum Ausdruck bringen, Jesus, ich möchte nicht mehr anklagen. Ich will nicht mehr in dieser Anklagefalle stecken. Ich möchte dich ins Zentrum stellen. Ich bin derjenige, der Vergebung nötig hat. Lasst uns das nutzen und als Gemeinde noch in eine tiefere Gemeinschaft kommen, in eine Gemeinschaft, die Gott ehrt. Ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmals. Ja, dürfen wir wissen, dass unser Ziel ist, dich im Zentrum zu haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch immer wieder hilfst, genau das als Gemeinde zu machen. Dich immer wieder ein neues Zentrum stellen, auf dich hinzuweisen, Jesus, und dich zu arbeiten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch immer wieder neu den Blick auf dich zu richten und nicht auf unser Gegenüber. Und zu wissen, dass wir einander annehmen dürfen, wie du uns angenommen hast, weil du gekommen bist für uns, als wir noch sündig sind, Jesus. Danke vielmals. Amen.